Ja, wir freuen uns auf die nächsten beiden Tage. Ich darf mich noch mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Olli Briesch, die wichtigsten Fakten, Steuerklasse 3, zuständiges Finanzamt Köln-Süd und Umsatzsteuervoranmeldung monatlich. Das ist richtig, immer bis zum 15. des Folgemonats.
10.
Also ist das, deshalb immer diese Probleme und diese Nachfragen. Der Kanzlei-Erfolgsfaktor Mensch steht hier im Vordergrund und ich glaube, es ist nicht zu viel versprochen, wenn wir sagen, dass wir alle heute mit und morgen auch mit mehr Impulsen, mit neuen Ideen und auch ein kleines bisschen schlauer nach Hause fahren werden, wenn sie nicht schon zu Hause sind. Und damit gehen auch viele Grüße raus an die Menschen im Home, im Office oder auch im Homeoffice. Wir sagen liebe Grüße vom Bodensee. Es war natürlich genau die richtige Entscheidung, nicht anzureisen, weil bei 24 Grad Sonne und blauem Himmel ist der Bodensee wirklich ganz schwer zu ertragen. Wir haben gestern aus dem Hotel raus Menschen gesehen, die sind innen reingesprungen zum Baden und das waren schreckliche Bilder, von daher gut, dass Sie zu Hause sind und das alles nicht erleben müssen.
Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir melden uns heute nicht aus unserem Herner Studio, sondern wir sind mal wieder on Tour und besuchen, ja nach guter Tradition, einmal im Jahr das NWB Steuerberaterforum. Und wir, das sind meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
Hallo Marco.
Hallo, guten Morgen.
Mein Name ist Marco Hübner. Ja, das Steuerberaterforum geht insgesamt über anderthalb Tage und findet in diesem Jahr im schönen Konstanz am Bodensee statt. Und es hat den Titel Kanzlei-Erfolgsfaktor Mensch. Ja, und wir haben hier eine sehr schöne Location direkt am Rhein, denn das Ganze findet in diesem Jahr im Bodenseeforum Konstanz statt. Und wir konnten uns hier mit unserem Equipment etwas oberhalb des Ausstellbereichs platzieren, ja, mit schönem Blick durch eine riesige Glaswand auf die Veranstaltung unter uns, alles sehr schön. Und auch in diesem Jahr findet das Forum selber wieder als Hybridveranstaltung statt. Das heißt, wie in den beiden letzten Jahren eben auch, besteht die Möglichkeit, entweder die Referentin hier in Konstanz live auf der Bühne zu sehen oder aber auch von extern aus über einen Livestream. Da hat jeder Teilnehmer quasi die freie Wahl. Ja, und wir werden dann gleich wieder die ein oder andere Referentin hier am Mikro begrüßen dürfen. Aber bevor es losgeht, wie immer, steigen wir mit dem Thema der diesjährigen Veranstaltung ein und damit zu dir, Franzi. Erzähl uns doch mal ein wenig mehr zum thematischen Hintergrund des diesjährigen Forums.
Ja, danke schön. Wie du schon gesagt hast, wir haben heute mehrere Gäste da. Es wird viel um die Kanzleimitarbeiter gehen. Neben Gewinnung und Bindung sprechen wir zum Beispiel über die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen und über die immer noch umstrittene Vier-Tage-Woche. Außerdem geht es zum Beispiel auch um Zeitfresser-Meetings und wie man die Effizienz da auch steigern kann. In einem weiteren Interview klären wir, was die größten Pain-Points in der Kommunikation zwischen Mandant und Kanzlei sind. Ja, und ich würde sagen, wir freuen uns alle auf unsere Gäste und melden uns gleich zurück.
Unser erster Gast, Rüdiger Maas, ist Diplompsychologe, Berater, Spiegel-Bestseller-Autor und Gründer des Instituts für Generationenforschung. Seit vielen Jahren erforscht er gemeinsam mit seinem Team aus Soziologen und Psychologen die verschiedenen Generationen, vor allem die Generationen Z und Alpha. Hallo Rüdiger.
Hallo, grüß euch.
Ja, kannst du unseren Hörern nochmal einen kurzen Überblick über die verschiedenen Generationen geben?
Ja, also im Marketing gibt es ja immer diese Einteilung Generation X, Y, Z, Babyboomer. Aus wissenschaftlicher Sicht distanzieren wir uns sehr stark von dieser Einteilung. Also es ist nicht möglich, innerhalb von 15 Jahren immer eine Automatik, eine Generation auszurufen. So funktioniert das nicht. Wir müssen uns immer die Umgebung anschauen. Und zwar ändert die sich. Und das können wir nicht in die Zukunft sagen. Und wir sehen in der Vergangenheit, dass das nie in 15 Jahren geschehen ist. Plötzlich war Corona da, plötzlich war die Digitalisierung da. Und diese Regel, die jetzt quasi uns alle mehr oder weniger beeinflussen und eine völlig andere Kindheit oder Jugend produzieren, halten sich eben nicht an diese 15 Jahre. Aber wenn wir mal diese in den populären Diskurs nehmende Einheit nehmen, dann haben wir immer alle 15 Jahre, also von 1950 bis 65 die Babyboomer, das sind jene, die quasi jetzt den Arbeitsmarkt verlassen und etwa doppelt so viele sind wie die Gen Z, die jetzt überall im Fokus steht. Danach kam die Generation X oder X oder Golf, von 65 bis Ende der 70er, 79, dann in den 80er bis 95 die Generation Y und dann kam die Generation Z. So ist die Einteilung. Aber wir sehen schon anhand der Babyboomer, dass das gar keinen Sinn macht, weil der Babyboom war nicht 65 vorbei, sondern 69, weil Ende der 68er ist dann die Pille hier auch nach Deutschland rübergeschwappt und dann gab es halt weniger Geburten. So, und die Generation Z muss viel kleiner gefasst werden, weil die kleinste Geburtenrate, wenn man es jetzt nach Geburtenanzahl nimmt, viel kürzer war. Es steigen wieder die Geburten seit 2000. Also all diese Dinge müssen wir mit berücksichtigen, was aber hier, klar, sage ich es mal, im populären Diskurs jetzt so nicht stattfindet.
Okay. Wie ist das mit dem Konfliktpotenzial zwischen den Gruppen? Wenn man zum Beispiel ein Team hat, in dem Vertreter jeder dieser Gruppen zusammen sind, gibt es da Konfliktpotenzial?
Wäre schade, wenn es den nicht gäbe. Das würde ja heißen, wir wären alle gleich. Also Konflikt ist erstmal nichts Schlimmes. Diesen Generationenkonflikt, den die Medien so drauf beschwören, den sehen wir allerdings nicht, aus vielen Gründen, weil für einen Konflikt, Konfligere, musst du auf der gleichen Ebene zusammenbreien. Und wir haben nicht einmal die gleiche Sprachebene, wir haben völlig unterschiedliche Logiken. Wenn man jetzt die digital geprägten jüngeren Menschen nehmen und die analog geprägten älteren, dann betrachten die viele Dinge aus einer völlig anderen Perspektive. Und der Konflikt, der bleibt eben aus, weil die aneinander vorbeisprechen. So muss man das sehen. In der Regel haben wir jetzt zum Beispiel intergenerationell zwischen Eltern und Kindern überhaupt gar keinen Konflikt. Die Eltern sind in der Regel meistens die größten Fans oder Bewunderer ihrer Kinder und finden eigentlich alles richtig und gut, was die machen. Und wenn wir dann manchmal so sehen, so jetzt zum Beispiel wie Friday for Future oder solche Demos, dann sind die immer irgendwie ein Fingerzeig in die Luft, die da oben, die sollen was ändern, aber es wird nie richtig adressiert und das müsste ich aber machen, um einen richtigen Konflikt auszulösen, weil es müsste sich ja jemand angesprochen fühlen und dann sagen, in die Konflikthaltung gehen. Das sehen wir jetzt so nicht.
Und du hast ja jetzt gerade auch schon über die Gen Z gesprochen. Es gibt ja viele Vorurteile auch gerade so in den Medien gegenüber der Gen Z. Wie ist denn da so deine Auffassung?
Auch hier haben wir wieder die unterschiedlichen Perspektiven. Also einer der größten Vorurteile sei, die sind faul und wollen jetzt nur noch die 4-Tage-Woche. Auf der anderen Seite bietet die Wirtschaft 4-Tage-Woche an. Ich wäre ja schön blöd, die jetzt als junger Mensch nicht anzunehmen, wenn ich es nicht nötig hätte. Das sind einfach solche Dinge. Jetzt kann ich nicht sagen, per se, die sind faul, ich biete ihnen hier eine faule Möglichkeit an. Das ist in so ein bisschen so ein Widerspruch, den man aufdröseln muss, um das genauer zu betrachten, weil wir haben eine bundesweite Studie gemacht, zusammen mit dem Unternehmen, also mit dem Beratungsunternehmen EY, haben über 4000 Menschen befragt, findest du, dass die Jungen faul sind, arbeitsarm und handysüchtig? Und über 90% haben denen zugestimmt. So. Das Interessante, nur 76% der Jüngeren, ja, haben auch zugestimmt, umgekehrt, 24,6% der Jüngeren haben nur dem widersprochen. Das heißt, auch die Generation Z oder Gen Z, wie es jetzt genannt wird, sieht das genauso. Und das ist erstmal ganz interessant. Und innerhalb dieser Umfrage haben wir auch eine Validierungsstudie innen gehabt und gefragt, was ist denn dir wichtig in der Arbeit, auf was würdest du achten, wie hättest du das gern und so weiter und so fort. Und siehe da, es gab keine Unterschiede zwischen den Generationen. Das heißt, der einzige Unterschied, den es gibt, dass die Jüngeren gar keine andere Arbeitswelt kennen, außer die, die wir denen jetzt eben anbieten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, könnte ein 30-Jähriger oder 40-Jähriger, wenn der sich irgendwo bewirbt, relativ schnell einen guten Job kriegen. Das steht jetzt allen frei, nur der 40-Jährige ist anders in den Arbeitsmarkt eingetreten oder gar der 50-Jährige. Der ist in einer Zeit eingetreten, wo es eben schwerer war, eine Arbeit zu bekommen, aber dankbarer, eine zu bekommen. Heute ist es umgekehrt, die Unternehmen bewerben sich bei den Jüngeren. Dadurch bin ich gar nicht mehr in der Arbeitnehmerposition, sondern in der Dienst, also wenn man so will, Kundenposition oder Königsposition. Und deswegen nehme ich es auch anders wahr. Und jetzt kann ich nicht sagen, der ist aber unverschämt oder wie auch immer. Das ist nämlich jetzt sehr stark umgebungsabhängig. Und das steht eben jetzt allen zu. So muss man das sehen. Also wir ermöglichen diese Welt, die die Jüngeren vorfinden und wundern uns, dass die Jüngeren so agieren. Die kennen ja nur diese Welt. So muss man das ungefähr einstellen. Und so kommen ganz viele Vorurteile. Aber es gibt auch andere Vorurteile. Die Jüngeren seien alle digital affin. Da muss ich immer lachen, weil es gibt ja keinen Anstieg an Spitzenprogrammierer, die konsumieren. Die konsumieren zum Beispiel über Social Media sehr stark. 80% der Internetnutzung sind Social Media assoziiert. Und bei Social Media konsumiere ich. Ich produziere nichts. Ich wende dann vielleicht ja Fotos, aber ich mache nichts, was ein digitales Know-how quasi mit sich bringt oder eine Anhäufung von Digitalwissen. Das wäre ungefähr so, als hätte man den Älteren, also dieser Generation Golf oder X, vorgeworfen oder gesagt, ihr seid technisch super affin, weil ihr wisst, wie eine Fernbedienung vom Computer geht. Vom Fernseher geht, ihr schaut den ganzen Tag 4 Stunden Fernsehen, ihr müsst technisch affin sein. Das ist immer so eine plumpe Logik, die die Älteren mitbringen. Oder die Jüngeren sind alle nachhaltig, ohne zu bemerken, dass wir gesamtgesellschaftlich nachhaltiger geworden sind und wir eigentlich bei den Jüngeren überhaupt keine Nachhaltigkeit, also bezogen auf Handlungsweisen, gar keine Nachhaltigkeit sehen. Wir sehen einen enormen Anstieg an Fernreisen, an Konsum, an CO2-Fußabdrücke, vor allem in der digitalen Welt, 30% wie in FDP und so weiter. Wir sehen das jetzt statistisch nicht, nur die Menschen wollen das sehen, wir interpretieren das so rein. An der Stelle gibt es eben da, wie gesagt, viele, viele Vorurteile auf beiden Seiten. Wenn man die statistisch anschaut, lösen sich die meisten relativ schnell wieder.
Aber auf. Ist es denn trotzdem, also eine Nachfrage, ist es denn trotzdem, ist es nur aufs Konsumieren beschränkt? Also wenn ich jetzt, weil du sagst Affinität zur Technik, wenn ich jetzt vergleiche, ich sage jetzt mal meinen Sohn, mein Papa. Mein Sohn macht alles mit dem Handy, der bezahlt damit, der macht Online-Banking, mein Papa holt Geld am Automaten ab.
Ja, das ist eine Gewohnheit. Er ist ja das gewohnt. Wir haben während der Corona-Pandemie hatten wir eine plötzliche Disruption. Leute mussten sofort ins Homeoffice. Und da haben wir viele Studien gemacht, vor allem bei konservativen Firmen, die im Endeffekt Homeoffice immer abgelehnt haben. Die wollten wissen, wie ineffizient die Leute arbeiten. Das war so der Auftrag. Mhm. Aber wir haben genau das Gegenteil rausbekommen. Die Leute waren viel effizienter zu Hause, weil sie Angst hatten, dass jemand ihnen unterstellt, dass sie daheim nichts machen. Aber das Spannende war eigentlich so ein Nebenprodukt. Wir haben nämlich auch rauskriegen können, dass innerhalb von 2 Wochen es keinen technischen Unterschied gab im Wissen oder Anwendung von zum Beispiel Teams oder Videocall zwischen alt und jung. Das heißt also, die Älteren können sich das unglaublich schnell aneignen, weil die mit einer ganz anderen Logik daran gehen. Die haben nur aus irgendwelchen Gründen Scheu davor. Mhm. Also dein Papa würde das sehr schnell lernen können, aber auf der anderen Seite, wenn ich 50 Jahre gewohnt bin, Bargeld zu nutzen, brauche ich im Endeffekt schon eine Überwindung, das jetzt abzulegen. So vom Intellekt würden die das schnell sehen. Wir wissen auch, dass die Best Ager, so nennen wir die Älteren, einfach viel zu wenig digitale Geräte nutzen, obwohl für die das eigentlich viel praktischer und sinniger wäre. Viele Dinge sind ja so intuitiv aufgebaut, da muss ich ja gar kein Verständnis mehr dafür entwickeln. Und jetzt müssen wir das so sehen, die Jüngeren kennen keine andere Welt. Wenn ich das Fernsehbeispiel nochmal bringen darf, wir haben das Fernsehen ja als solches nicht hinterfragt. Wir haben nicht überlegt, wie kommt denn das Bild dahin, sondern wir wussten, um 17 Uhr kommt die Sendung, also schaue ich die an. Wir haben aber nie irgendwie verstanden, wie funktioniert das mit dem Magneten oder haben das nicht hinterfragt oder hinterfragen müssen. Und so ähnlich müssen wir das mit den Jüngeren sehen. Und dadurch bin ich schneller, weil ich diese Dinge nicht hinterfrage, bin ich einfach schneller, weil ich sie nutze. Und jetzt sind die Dinge so intuitiv aufgebaut, dass die Jüngeren die sehr schnell nutzen können.
Vielleicht ganz kurz, weil du gerade die Jüngeren ansprichst, als letzte Frage die Generation Alpha. Worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen? Darüber sprichst du in deinem Vortrag nachher ja auch. Kannst du da in 2, 3 Sätzen sagen?
Also wir werden älter, wenn wir Kinder kriegen. Also 30,2 ist jetzt das Durchschnittsalter. Es gab tatsächlich auch, zum Beispiel 2018, 2019 gab es, war jede elfte Frau über 40, als sie erst das Kind bekommen hat. Also wir werden immer älter, dadurch immer risikoaverser. Das heißt also, wir sind immer weniger intuitiv im Erziehungsverhalten und wir haben die erste digital bespielte Elternschaft. Das heißt, die ersten Eltern, die schon in der Jugend quasi mit Smartphone und Co. groß geworden sind, die kriegen jetzt eben Kinder und die suchen alle Unregelmäßigkeiten im Internet. Etwa 90% machen das. Und 90%, die das machen, gehen davon aus, dass die Google-Treffer gar nicht stimmen müssen. Also eine absolut verunsicherte Elternschaft. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Diese Eltern können nicht mehr per se auf ihre Eltern zurückgreifen in Erziehungsstilen. Warum? Weil deren Eltern einfach so Oldschool-Tipps hatten, ich sage das jetzt mal so analog, dass die überhaupt keine Handlungsrelevanz mehr haben für junge Eltern heute, weil heute eine völlig andere Welt vorherrscht. Die Technik ist so schnell, dass wir jetzt über Generationen hinweg jetzt uns einfach teilweise nicht mehr verstehen können oder die Erklärungen, als meine Eltern Eltern wurden oder selber Kinder waren, damit kann ich heute gar nichts mehr anfangen. Und das wird auf jeden Fall auf die Generation Alpha sehr stark prägen. Also wir haben einen enormen Anstieg an der Intensivelternschaft, also Überbehütung, Helikoptereltern, Rasenmähereltern, all diese Dinge werden immer extremer, immer mehr. Dadurch werden wir auch später in der Arbeitswelt immer mehr Extrempersonen auch haben, weil die einfach eine ganz andere Bespielung hatten. Also muss ich das so vorstellen, heutige Eltern, denen geht es erstmal nur um mein Kind. Das merken wir allein schon im Fußballverein, wenn wir das mal beobachten. Es geht nicht, dass die Mannschaft gewinnt, sondern dass mein Kind am besten gespielt hat. Das sind ganz andere Konzepte, wie jetzt die Kohorten eben davor mitgebracht haben. Und das Spannende ist, das sind genau diese Menschen, die jetzt in ihrer Jugend versucht haben, sich sehr stark abzugrenzen. Die versuchen jetzt genau das Gegenteil quasi bei ihren Kindern. Also eine verunsicherte Elternschaft, die im höheren Alter quasi Kinder bekommt, das wird auf jeden Fall die Generation Alpha prägen. Und natürlich der technische Anstieg. Es wird immer weniger Räume geben, die nicht technisch in irgendeiner Form bespielt werden.
Okay, super. Danke für das kurze Gespräch und jetzt gleich toi
toi toi auf der Bühne.
Ciao.
Ja, und wir freuen uns über unseren nächsten Gast, nämlich Melchior Neumann. Melchior Neumann absolvierte Ausbildung und Studium in der Steuerberatung und war anschließend selbstständiger Berater für verschiedene Buchhaltungs- und Steuertools. Seit 2020 ist er Chief Tax Officer und Mitgründer der Kontist Steuerberatung. Außerdem moderiert er gemeinsam mit Nathalie Larenta den NWB Ansteuern Podcast. Hey Melchior.
Hallo.
Jetzt lernen wir uns endlich mal persönlich kennen.
Seit fast einem Jahr kennen wir uns virtuell.
Virtuell, genau. Genau, ich schneide nämlich den Ansteuern-Podcast, da ist dann der Zusammenhang, genau. Ja, in deinem Vortrag sprichst du ja über die größten Pain-Points in der Kommunikation zwischen Mandant und Kanzlei. Welche sind es denn?
Also wir haben ja in unserer Kanzlei, muss man dazu sagen, wir haben eine Kanzlei, die spezialisiert ist nur auf nicht bilanzierungspflichtige Einzelunternehmen. Das ist der rechtliche Begriff. Man kennt sie landläufig mehr als Freiberufler. So ein paar Gewerbetreibende sind auch noch dabei. Und ich würde mal sagen, hauptverantwortlich für so die Prozesse und die Digitalisierung des Ganzen. Und wir sind natürlich so ein bisschen durchgegangen und haben geschaut, welche Prozesse sind eigentlich wie effizient oder ineffizient und wo lohnt es sich jetzt, in Effizienzsteigerung zu investieren. Und da hat man dann so eine schöne Liste. Und irgendwann ist uns aufgefallen, eigentlich verlieren wir überall Zeit, und zwar bei der Kommunikation mit dem Mandanten. Ich nenne das ganz gerne so die asynchrone Kommunikation, das kennt jeder. Man braucht selbst als jetzt Sachbearbeiter in der Steuerberatung, man braucht irgendwelche Unterlagen oder Informationen vom Mandanten. Und wenn man sich beim Mandant meldet, dann ist das gerade für den Mandant nicht so besonders wichtig. Und wenn es dann für den Mandant wichtig ist, dann hat man selber aber gerade andere Sachen zu tun.
Oder es ist zu spät eigentlich.
Oder es ist zu spät. Aber genau, man arbeitet eigentlich dauerhaft in einer anderen Frequenz und trifft sich relativ selten. Und das führt in der Regel zu Frust auf beiden Seiten so. Und dieses ewige Hin und Her, es frustriert tatsächlich faktisch sowohl Mandant als auch Mitarbeiter. Als auch ist natürlich nicht besonders effizient, dreimal nach Dingen zu fragen, die ich dann nicht bekomme. Und dann, genau, kommt ein böser Brief vom Finanzamt und dann ist der Mandant so nervös, dass er 5-mal anruft, bis ich mich zurückmelden kann. Und am Ende sind wir beide aufeinander sauer. Und deswegen haben wir gesehen, das ist nicht wirklich ein Bereich bei uns in der Kanzlei, der uneffizient ist, sondern es ist vor allem diese Kommunikationsschnittstelle zwischen Kanzlei und Mandant, die so unglaublich viel Energie und Zeit frisst. Und auch dazu führt, dass irgendwie jeder in der Steuerberatung so 5, 6, 7, 8 offene Jahresabschlüsse oder Steuererklärungen oder was auch immer, so Akten virtuell gesehen, offen hat. Und deswegen würde ich sagen, diese asynchrone Kommunikation ist so der Haupteffizienzkiller überhaupt bei uns gewesen.
Sag mal, ein weiteres deiner Schwerpunktthemen, über die du sprichst, ist ja auch die künstliche Intelligenz und damit speziell nach ChatGPT-4. Kannst du mir nochmal kurz erklären, wieso Version 4, was ist der Unterschied? Es gibt ja diese 3.5 Turbo oder wie die heißt und Version 4, wie war das?
Es gibt natürlich auch 1, 2, 3 und so. Das ist, GPT ist ja von OpenAI, das ist das Softwareunternehmen, was jetzt ChatGPT rausgebracht hat. Und so richtig durch die Decke gegangen und durch die Medien gegangen ist es Ende letzten Jahres, das war noch 3.5. Und das war schon relativ gut, das ist schon fast menschenähnlich gewesen. Und dann haben sie relativ schnell Version 4 nachgelegt. Das war jetzt Anfang 2023. Und das ist wirklich so gut, dass das zumindest in den USA regelmäßig alle Examen besteht. Also Rechtsanwalt kann auf dem Level, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter. In Deutschland noch nicht ganz so. Das liegt weniger an der Technologie, sondern mehr an den Trainingsdaten, die da drin sind. Ist GPT-4 aktuell so auf dem Niveau von einem Steuerfachangestellten, so vom Fachniveau. Und tatsächlich seitdem ist das wirklich ein Assistent, der wirklich in der Praxis unglaublich effizient, jeden sehr effizient machen kann.
Ist das die Version 4, die ich auch als Free benutze, wenn ich damit, oder ist das noch die alte?
Nein, das ist noch die alte. Also das heißt, man braucht bei ChatGPT die Bezahlversion, aber es gibt einen kleinen Trick, und zwar die Bing-Suche hat ChatGPT, also GPT-4 quasi involviert, und da muss man sich nicht mal anmelden, um tatsächlich GPT-4 kostenlos ohne Registrierung nutzen zu können. Deswegen einfach die Bing-Suche nutzen und da die Fragen eingeben.
Wer nutzt denn noch Bing?
Naja, deswegen jetzt.
Denn überhaupt noch?
Genau deswegen jetzt wieder ein paar, okay, Leute. Also, das liegt tatsächlich, es ist ja exakt auch der Grund, weil Microsoft ein großer Shareholder bei OpenAI ist, ja, und die wollen sie natürlich ihre eigene Suchmaschine jetzt dadurch pushen. Hat jetzt ehrlicherweise von Nutzungsstatistiken so minimalst geholfen.
Ja, ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt. Ich bin ganz erstaunt.
Jetzt hat es wieder eine Daseinsberechtigung. Ja,
krass. Sag mal, du sagst, ChatGPT 4 besteht sämtliche Examen. Wie ist das aber? Praxis, Kanzleialltag. Was kann ChatGPT im Kanzleialltag jetzt schon?
Also es gibt auch viele Aufgabenbereiche, die das quasi übernehmen kann. Was da wichtig ist, ist ein Large Language Model. Das heißt, es ist wirklich dafür da, Sprache zu produzieren. Und so rein praktisch, mir hat letztens ein Steuerberater erzählt, naja, wenn ChatGPT nur dafür sorgt, dass alle meine Mitarbeiter plötzlich super gut in der Kommunikation sind, Na, dann habe ich doch schon super viel gewonnen. Da muss ja überhaupt gar kein Prozess ersetzt werden, wenn jetzt plötzlich jeder literarisch auf oberster Linie, Ebene ist, so, dann ist das ja jetzt schon heute hervorragend. Deswegen grundsätzlich in allen kommunikativen Dingen, weil wir haben ja schon so ein bisschen das Problem, dass man, das betrifft glaube ich jeden, der in einem Fachbereich ist, dass man sehr schnell Fachchinesisch spricht und nur schwer verstanden wird. Und tatsächlich hilft es deswegen gerade in der Kommunikation unglaublich, dass man einander versteht. Also auch gerne einfach mal einen komplizierten Schriftsatz da reinkopieren und sagen, bitte jetzt einmal für einen Laien erklären. Das funktioniert richtig, richtig gut.
Wie sind da die Gefahren? Also jetzt zum Beispiel, man liest ja immer, schlechtes Prompting kann falsche Antworten produzieren oder auch dieses Halluzinieren, was es da ja gibt. Also wenn ChatGPT die Antwort nicht kennt, schätzt er das, was ja auch oft sehr gut ist, aber was ja irgendwie nicht rechtlich belegt werden kann. Also gibt es da Gefahren?
Ich habe letztens auf LinkedIn Post gesehen, ChatGPT als Wissensquelle zu benutzen, um etwas zu erfahren, ist ähnlich intelligent, wie sich an den Bahnhof zu stellen und auf ein Kreuzfahrtschiff zu warten. Das ist einfach dafür nicht gebaut. Das Large Language Model produziert Text und erkennt, also weiß die Wahrscheinlichkeit der Worte, wie sie aufeinander folgen, in einem bestimmten Kontext. Das heißt, es ist darauf optimiert, Text zu produzieren und nicht dafür gebaut, die Wahrheit zu finden. Wenn jemand die Wahrheit will, einfach googeln, bitte. Das ersetzt nicht Google, sondern es produziert Text. Das muss man auf jeden Fall wissen. Das heißt, dieses Halluzinieren kommt daher, weil das halt ja sprachlich denn schön klingt, nicht weil das wahr ist. Dafür ist das aber auch nie gebaut worden. Im Kanzleialltag gibt es tatsächlich noch eine andere große Schwachstelle. Also das würde ich sagen, das ist einfach falsch eingesetzt, wenn sich jemand darauf auf Informationen verlässt. Gerade wenn man nach Quellen fragt, der denkt sich einfach Quellen aus. Irgendwelche Autoren und Bücher, die es überhaupt nicht gibt und nimmt die dann als Quellen. Eine andere riesengroße Gefahr, und das ist ganz wichtig für jeden, das lernt halt auf den Input-Faktoren. Das heißt auch die Prompts, die Informationen, die ich da hochlade und eintrage, darauf basierend lernt das System. Das heißt, ich muss, wenn ich mit ChatGPT arbeite, genau darauf achten, dass ich keine personenbezogenen Daten, vor allem keine Mandantendaten da hochlade, weil das System lernt anhand dieser Daten. Das ist genauso, als wenn ich die Mandantendaten auf meiner Webseite veröffentliche. Und das ist vollkommen klar, dass wir das nicht machen. Bei ChatGPT müssen wir diesen Umgang erstmal lernen, dass das darin nichts zu suchen hat.
Du hast ja gerade vorhin gesagt, dass es bei der Kommunikation zwischen Mandant und Kanzlei, dass es sehr viel Energie und Zeit frisst. Du sprichst ja in deinem Beitrag nicht nur über die Probleme, sondern ja sicherlich auch über die Lösung. Was kann man denn da jetzt tun? Oder geht es da vor allem um die richtigen Tools, die man dann finden muss, um die Kommunikation zu erleichtern? Oder worauf verweist du dann?
Tatsächlich stelle ich so ein ganz konkretes Beispiel vor, wie wir das in einem Beispiel gemacht haben. Bei uns ist der Jahresabschluss und die Steuererklärung einmal im Jahr natürlich ein großer Punkt, wo es eigentlich am nervigsten war. So die monatliche Buchhaltung, da hat man sich irgendwann so gefunden, aber tatsächlich so die einmal im Jahr Arbeit, da weichen die Erwartungshaltung von Mandant und Steuerberatung doch regelmäßig weit auseinander, wann das zu passieren hat und in welcher Qualität und welcher Frequenz da welche Unterlagen eingereicht werden müssen. Da zeige ich einfach, wie das angegangen sind, das Problem. Und deswegen tue ich mir auch mal ein bisschen schwer, meinen eigenen Job und meine eigene Rolle zu beschreiben, weil der erste Schritt ist immer, die eigenen Prozesse zu verstehen. Was passiert eigentlich exakt? Weil ich muss erstmal ein tiefes Verständnis darüber haben, was exakt getan wird und wer welche Input-Faktoren wann braucht, bevor ich mich mit irgendwelchen Tools beschäftige. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt erstmal, sich das Problem genau zu identifizieren. Es ist halt nicht eine bestimmte Tätigkeit, es ist nicht die Jahresabschlusstätigkeit, es ist die Kommunikation mit dem Mandanten. Das zweite ist wirklich den genauen Prozess zu verstehen, wer braucht wann, was, warum und wann ist was für wen wichtig und warum. Und dann würde ich mich immer auf die Suche machen nach Softwarelösungen, die das in anderen Bereichen schon lösen. Da geht es gar nicht darum, jetzt irgendeine spezielle Kanzlei-Steuerberatung-Lösung zu haben. Am Ende haben sehr, sehr viele Unternehmen sehr, sehr ähnliche Probleme. Und es gibt schon unfassbar viel gute Software, die halt niemand in der Steuerberatung benutzt. Und das war bei uns jetzt auch immer der erste Schritt, daraus dann so ein Tool-Setup zu entwickeln. Und tatsächlich kann man inzwischen auch ganz gut so Tools miteinander verbinden, mit Zapier beispielsweise. Und dann machen wir noch einen nächsten Schritt, das werden wahrscheinlich die meisten Kanzleien nicht machen. Wir haben halt auch ein Softwareentwickler-Team. Die haben das dann irgendwann in unsere Software mit reingebaut. Aber tatsächlich haben wir es vorher selber amateurhaft, also aus IT-Sicht amateurhaft selber zusammengebastelt, bevor wir es Entwickler gegeben haben.
Okay, ja, und aus dieser Flut an Möglichkeiten muss man dann auswählen. Du sprichst ja auch darüber, dass man da Mitarbeiter durchaus mit einbeziehen sollte. Wieso ist das wichtig?
Ich glaube, das kennt auch jeder, der irgendwie eine Kanzlei führt. Man denkt sich irgendwas Tolles aus, wie das ganz super toll effizient funktioniert, baut das einfach und präsentiert das dann so als fertiges Ergebnis der Mannschaft und wundert sich dann, dass das die Leute nicht so toll finden oder vielleicht am Anfang toll finden, aber anschließend einfach nicht benutzen. Das liegt ein bisschen daran, dass man eine andere Perspektive und Sichtweise auf die Probleme im Kanzleialltag hat und die Mitarbeiter vielleicht ganz andere Probleme haben. Und das kann man schon so machen und danach muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, was ich viel lieber mag und was auch viel, viel einfacher am Ende mit in der Akzeptanz und Umsetzung ist, ist, wenn man von vornherein in der Problemidentifizierung, wo liegen eigentlich die ineffizienten Zinsen, von vornherein die Mitarbeiter mit einbezieht. Und deswegen haben wir so eine monatliche Routine, wo wir Ideen sammeln, welche Themen wir einmal angehen sollten und haben tatsächlich so einen wiederkehrenden Meeting-Zyklus-Rhythmus und entwickeln das dann gemeinsam mit den Mitarbeitern, beziehungsweise die Mitarbeiter entwickeln das eigentlich mehr oder weniger selbst. Da bin ich Unterstützer, Supporter, aber wir machen das tatsächlich am Anfang auch auf freiwilliger Basis und damit drehe ich komplett meine Rolle. Ich bin jetzt dann nicht mehr der Vorgesetzte, der irgendeine Lösung präsentiert, sondern ich bin der Unterstützer, der Begleiter dabei, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Probleme lösen. Und das hilft natürlich ganz extrem in der Akzeptanz anschließend, weil es ist ja nicht mein Problem, was ich gelöst habe. Unterm Strich natürlich schon, weil wir alle irgendwie das gleiche Ziel haben, aber ich präsentiere das jetzt nicht top-down als das ist jetzt wichtig und so wird das jetzt gemacht.
Okay. Super. Melchior, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Super gern.
Und wir sind gleich wieder mit dem nächsten Gast für euch da.
Ja, die Arbeit wird schneller, die zu bearbeitenden Problemstellungen in der Kanzlei werden komplexer und die Work-Life-Balance gerät ins Wanken. Ist die 4-Tage-Woche die Lösung? Das wird uns nun unser nächster Gast verraten. Herzlich willkommen, Ina Mücke.
Hallo.
Ja, Ina ist Steuerberaterin und seit 2017 geschäftsführende Gesellschafterin der ETL MCP Mühl Steuerberatungsgesellschaft aus Limburg. Und in ihrer Kanzlei beschäftigt sie sich vor allem mit dem Personal. Denn die Kanzlei ist seit der Gründung 1997 als Einzelkanzlei organisch auf 70 Mitarbeiter gewachsen. Ina kümmert sich unter anderem darum, dass ihre Kanzlei ein attraktiver Arbeitgeber ist und Mitarbeiter langfristig an Bord bleiben. Ja, eine 4-Tage-Woche, Ina, ist das die Lösung aller Probleme und warum habt ihr sie denn überhaupt eingeführt?
Die Lösung aller Probleme ist es mit Sicherheit nicht, aber wir haben sie eingeführt, um einfach uns im Vergleich zu anderen Mitbewerbern bei uns vor Ort, wir sind im ländlichen Raum, uns einfach ein bisschen abzuheben und etwas Besonderes zu machen, denn auch wir sind vom Fachkräftemangel betroffen und hoffen natürlich durch so eine Maßnahme den ein oder anderen neuen Mitarbeiter zu gewinnen. Wie gesagt, die Lösung aller Probleme ist es nicht, aber es ist schon wichtig, dass wir auch den Vollzeitkräften ein flexibles Arbeitszeitmodell anbieten können. Und das war auch wichtig und es wird auch dankbar angenommen. Und insofern sind wir sehr froh, dass wir diesen Schritt gemacht haben und glauben auch, dass das die richtige Richtung ist und dass sich diese 4-Tage-Woche auch in der Zukunft durchsetzen wird.
Mhm. Sag mal, wahrscheinlich würde das jetzt den Rahmen dieses kurzen Gesprächs sprengen, aber kannst du vielleicht in kurzen Sätzen mal beschreiben, wie lief die Einführung genau ab?
Gut, wir haben so ein halbes Jahr ungefähr gebraucht. Zunächst haben wir eben die Entscheidung getroffen, das machen zu wollen. Und dann haben wir so ein paar Rahmenbedingungen gesteckt. Wir wollten die Kanzlei nicht an einem Tag schließen, sodass wir entschieden haben, in zwei Gruppen zu arbeiten. Die eine von Montag bis Donnerstag, die andere von Dienstag bis Freitag. Und mussten eben da so gewisse Dinge sicherstellen. Wir haben ja auch Arbeitszeit reduziert in diesem Zuge. Und wir mussten ja auch sicherstellen, dass das auch mit der Arbeitsbelastung und mit den Aufgaben, die wir haben, funktioniert. Und das haben wir eben überprüft mit Hilfe eines Dispositionstools, dass wir da eben unsere Aufträge mit Planzeiten versehen haben, um dann überhaupt zu gucken, ob eine Arbeitszeitreduzierung möglich ist. Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das funktioniert. Und dann haben wir eben in verschiedenen Schritten zunächst die Führungskräfte mit ins Boot geholt, dann eine Mitarbeiterumfrage gemacht. Und als die dann positiv war, haben wir dann eben gesagt, dass wir zum 1. Januar mit einer Pilotphase starten.
Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr habt quasi drei Modelle zur Auswahl. Es gibt drei Gruppen bei euch. Einmal die Vier-Tage-Gruppe, die montags startet, dann die Vier-Tage-Gruppe, die dienstags startet und dann die Fünf-Tage-Gruppe.
Genau.
Das heißt aber, es ist jetzt nicht angedacht, dass man sagt, ich mach mal 3 Tage und mal 5.
Nein.
In einem Schnitt, sowas geht nicht. Ne?
Das geht nicht. Also die Kolleginnen und Kollegen müssen sich schon entscheiden, in welchem Modell sie arbeiten. Und die Entscheidung ist getroffen, entweder 4 Tage oder 5 Tage. Und dann gab es eben noch die Einteilung in Gruppe A oder Gruppe B. Und hier müssen wir eben sicherstellen, dass unsere Bereiche wie FIBO, Jahresabschluss, Lohn, Beratung und immer ausreichend Berufsträger natürlich vor Ort sind, um eben auch die Mandatsbedürfnisse befriedigen zu können. Und da wurde eben eine Entscheidung und eine Zuordnung getroffen.
Also das heißt, das würde die Flexibilität, also das würde das sprengen, wenn ihr jetzt sagen würdet, Mensch, ich mache eigentlich 5 Tage Woche, aber an dem einen Freitag wollte ich gerne in Urlaub fahren, da mache ich in der Woche halt die 4 Tage Woche, mache halt entsprechend länger.
Das würde das in der Tat ein bisschen sprengen. Wir sind 70 Mitarbeiter, da haben wir dann irgendwie keinen Überblick mehr. Es wird auch für die Mandanten natürlich dann irgendwann unübersichtlich. Mhm. Und wir sind schon sehr flexibel. Wir haben viele flexible Arbeitszeitmodelle, auch für unsere Teilzeitkräfte. Aber so eine gewisse Ordnung oder eine gewisse Kontinuität benötigen wir schon.
Also der Rahmen muss schon sein.
Der Rahmen muss schon sein, ja.
Und ganz kurzer Einschub nur, was ich nämlich spannend fand in deinem Vortrag, dass ihr euch sogar Gedanken darüber gemacht habt, wie das mit den Feiertagen ist. Also das sehr gerecht zu halten, dass nicht manche Gruppen bevorteilt werden, weil es öfter einen Donnerstagsfeiertag gibt oder eben Dienstag, dass man das dann auch aufteilt, ne? Und die Gruppen dann durchwechseln sozusagen mit ihren freien Tagen.
Ja, das war wirklich wichtig und das war auch wirklich ein Thema, weil wir haben, als wir die Umfrage gemacht haben, wie denn die Tendenz für eine 4-Tage-Woche ist, einfach gemerkt, dass diese Gruppe A, also die konnten dann auch da schon ihre Gruppe mal entscheiden. Wir wollten mal gucken, wie würde sich das so aufteilen. Und da haben wir einfach gemerkt, dass diese Gruppe A dann doch deutlich bevorzugter wurde als Gruppe B. Und dann haben wir uns da überhaupt erstmal Gedanken gemacht, warum das so ist. Und haben dann eben festgestellt, nach der einen oder anderen Rückfrage, das liegt an diesem Feiertagsthema. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das hat die Mitarbeiter wirklich beschäftigt. Und wir mussten da eine Lösung finden, die für alle zufriedenstellend ist.
Hast du denn, gibt es bei euch, wie lange macht ihr das jetzt?
Seit 1. Januar 2023, seit diesem Jahr.
Seit diesem Jahr heißt, gibt es denn jetzt Wechsler? Also habt ihr Leute, die in die 4-Tage-Woche verspätet reingegangen sind oder auch welche, die vielleicht zurückgekommen sind
zu
5 Tagen?
Ja, wir hatten ja eine Pilotphase von 6 Monaten. Wir haben gesagt, wir starten eben mal mit 6 Monaten und gucken dann, wie es angenommen wird. Und am 1.7. haben wir ja dann die Gruppen gewechselt, aber wir haben auch 5 Leute gehabt, die zurückgewechselt sind in die 5-Tage-Woche. Mhm. In die 4-Tage-Woche ist keiner aus der 5-Tage-Woche gewechselt. Also wir hatten nur Rückwechsler.
Aha, okay, spannend. Aber also das heißt, es gibt aber keinen Zwist, sag ich mal, oder gibt es Neid, wenn man dass man an der einen Gruppe so Sätze fand, ja, der ist ja freitags nie da oder irgendwie, keine Ahnung.
Nee, dadurch, dass sich das ja ausgleicht und wir ja innerhalb eines halben Jahres da immer wechseln, ist das nicht der Fall. Und mittlerweile, am Anfang habe ich auch gedacht, Mensch, der Freitag ist eigentlich cooler, aber ich bin ja jetzt im Montagsfreimodus selbst und ich muss sagen, auch der Montag ist cool, wenn man einfach ins Wochenende geht und weiß, man hat einfach einen Tag länger Wochenende. Das ist auch gut und insofern gibt es das eigentlich nicht, weil sowohl der Freitag hat Vorteile als auch der Montag hat Vorteile.
Wie haben denn die Mitarbeiter reagiert, gerade so im Vorfeld? Gab es da irgendwelche Bedenken, die ihr da öfter gehört habt oder die du öfter gehört hast, bevor ihr das eingeführt habt?
Ja, was wirklich ein Thema war, war diese Organisation von gemeinsamen Dingen, gemeinsame Besprechungstermine, weil sich natürlich die Anwesenheitszeiten ja auf 3 Tage beschränken. Dienstag bis Donnerstag, wo wir ja die meiste Schnittmenge dann in der Kanzlei haben und da muss natürlich das meiste da passieren. Und da gab es dann schon Bedenken, wie das organisatorisch möglich ist. Natürlich hatten wir auch noch oder haben wir ja auch noch Homeoffice-Regelungen als Ausläufer der Corona-Pandemie und da gab es dann schon Bedenken, aber das haben wir eigentlich auch mit den Homeoffice-Regelungen und so weiter ganz gut gelöst, sodass wir da jetzt eigentlich merken, dass das alles ganz gut handelbar ist und sicherlich gibt es immer noch mal so Situationen, wo dann jemand sagt, ja, lass uns das Montag besprechen und dann kommt auch schon eine Termineinladung und dann denkt man, oh Mist, der ist ja montags gar nicht da. Also man merkt so manchmal, holpert's noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen wissen wir jetzt, wenn Termine gemacht werden müssen mit mehreren, dann ist das von Dienstag bis Donnerstag halt zu regeln.
Genau. Ja. Und welches Feedback habt ihr bekommen jetzt im Nachhinein, wo das jetzt schon einige Monate ja läuft? Was waren positive Rückmeldungen und was war vielleicht auch negativ oder die vielleicht auch zurückgewechselt haben?
Also positiv wird auf jeden Fall gesehen, dass einfach mehr Freizeit da ist. Und das ist auch das, was man in, ich habe ja auch Meinungen mal abgefragt, auch jetzt hier für den Vortrag. Und es ist einfach so, dass es den Leuten einfach wahnsinnig wichtig ist, auch mal private Dinge nicht nur am Wochenende zu haben, sondern die sprechen einfach alle davon, dass sie nicht Arbeitszeit verloren haben, sondern einfach Freizeit gewonnen haben. Und das war das ja auch, was wir wollten. Und die Rückwechsler, das waren halt teilweise persönliche Themen. Ne? Das war, das ist ein Familienvater mit einem kleinen Kind, der einfach sagt, er ist als gleichberechtigtes Elternteil, ist es einfach schwierig, das dann zu handeln, wenn er längere Arbeitstage hat. Bei einer Kollegin ist der Mann leider verstorben und die sagte, der hat mir viel abgenommen. Das muss ich jetzt alles selbst wieder machen. Ich möchte deswegen lieber 5 Tage wieder arbeiten. Und einfach diese Themen der Freizeitthemen. Also wir haben viele Kolleginnen mit Pferd, die in der Feuerwehr aktiv sind, die im Orchester spielen. Und diese Freizeitaktivitäten ließen sich halt manchmal auch nicht so gut unter einen Hut bringen. Und das waren eigentlich die Gründe, die dazu führten, dass die wieder zurückgewechselt sind.
Ja, das kam ja auch in der Diskussion dann noch so wurde angesprochen mit der Intensivierung. Dann ist natürlich sehr verdichtet auf 4 Tagen. Also ja, okay, es hat Vor- und Nachteile. Mhm.
Okay, dann haben wir es, oder? Dann danke dir, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast.
Ja, gerne. Vielen Dank auch.
Ja, wir freuen uns über unseren nächsten Gast, Zach Davis. Zach ist Buchautor, Kanzlei-Kapazitätsexperte und seit 20 Jahren Inhaber des Trainingsinstituts People Building und einer der Geschäftsführer der Simple First Consulting GmbH. Hallo Zach, schön, dass du da bist.
Ich freue mich ganz meinerseits.
In deinem Vortrag geht es ja unter anderem um 5 Wege, die in der Gewinnung von Steuerfachkräften funktionieren können. Was sind denn die meistgemachten Fehler, wenn es um die Mitarbeitergewinnung geht?
Das Erste, was sehr hilfreich ist zu erkennen, ist, dass wenn man die Maßnahmen durchführt, die die große Masse an anderen Kanzleien auch durchführen, dass diese, und zwar genau aus dem Grund, immer schlechter funktionieren. Und das ist genau das, was die meisten gerade erleben. Sie machen das Gleiche wie die anderen, multipliziert mit Dienstleistern und es wird immer weniger wirksam.
Und gleichzeitig hast du im Vortrag auch Trends erwähnt, die Trends der letzten 18 Monate. Welche sind das so? Kannst du da nochmal...
Ja, also ganz konkretes Beispiel. In den letzten 18 Monaten hat die Wirksamkeit der Social-Media-Anzeigenkampagnen dramatisch abgenommen. Mhm. Also wenn wir vor 18 Monaten Kanzleientscheider gefragt haben, diejenigen, die es durchgeführt haben, also Social-Media-Anzeigenkampagnen zur Mitarbeitergewinnung, ob sie zufrieden waren mit dem Erfolg oder nicht, haben ungefähr 40% das Ganze bejaht. Und wir liegen in den letzten Monaten bei 6%. Also dramatische Veränderung.
Wie ist das mit Mitarbeitergewinnung durch Gehalt?
Ich glaube, Gehalt ist ein Hygienefaktor. Das muss passen. Es darf keine Unzufriedenheit hervorrufen. Es ist eine gute Strategie, im Mittelfeld oder vielleicht auch im oberen Mittelfeld gehaltlich angesiedelt zu sein. Aber das ist auch so ein Irrglaube, dass Menschen in erster Linie wegen des Gehalts oder auch anderer Vergütungsbestandteile bleiben oder wechseln.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wir hatten so ein Thema neulich schon mal. Da ging es eben auch um, ich glaube, Mitarbeiterbindung. War das eine Mitarbeiterbindung durch Zusatzleistungen? Wie würdest du das denn im Verhältnis sehen? Glaubst du, also zieht für die Masse immer noch das höhere Gehalt? Oder wenn man sagt, Mensch, wir bieten Homeoffice an, also auch gerade diese New Work-Themen, kann man damit was reißen?
Das gehört dazu, um überhaupt wirklich mitzuspielen in dem Markt, in dem Wettbewerb um die besten Fachkräfte. Nur warum wechseln Menschen oder warum wechseln Menschen nicht? Das sind häufiger als das Gehalt. Wie gesagt, das muss auch passen. Und Erwartungen an die Flexibilität des Arbeitsplatzes, zeitlich und örtlich, das sind Erwartungen und Standards, die entstanden sind in den letzten Jahren. Die muss man erfüllen, um mitzuspielen. Aber warum wechselt jemand oder warum bleibt jemand? Weil die Stimmung gut ist, weil man ein Vertrauensverhältnis zum Vorgesetzten, zum Chef oder Chefin hat oder eben auch nicht, weil es Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln oder eben auch nicht.
Ja, spannend. Also wir hatten in diesem anderen Podcast, wo es eben um die Bindung ging, da hatten wir auch eine Studie, ich bin jetzt nicht mehr genau sicher, wo die herkam, aber die war auch so ein bisschen widersprüchlich. Da stand einmal drin, ich sag mal so, zur Mitarbeitergewinnung, da ging es mehr um diese soften Fakten, Work-Life-Balance, Homeoffice, also alles, was so ein bisschen mit dem Wohlfühlfaktor zu tun hat. Und dann, ob jemand aber einen Mitarbeiter zu halten, da waren es plötzlich wieder da waren in den Studien plötzlich wieder klassische Sachen vorne. Dienstwagen, mehr Gehalt, Boni, Aufstiegsmöglichkeiten. Also das, was man eigentlich nicht als, also genau das Gegenteil von Wohlfühlfaktoren, sage ich mal, ne?
Ich glaube, das Gesamtpaket muss passen. Und naja, ich weiß nicht, ob es wirklich so, also ich würde mal in Frage stellen, ob es wirklich so unterschiedliche Faktoren sind, die dazu führen, dass jemand bleibt, versus Faktoren, die dazu führen, dass jemand gewonnen werden kann. Weil, naja, eine einzelne Person, ein Kopf, der von Kanzlei A zu Kanzlei B wandert, ist ja bei A gegangen und bei B gekommen. Also so unterschiedlich können die Beweggründe gar nicht sein.
Kannst du noch zum Abschluss vielleicht einen Tipp geben, wie man im Wettbewerb die Nase vorn hat, also im Wettbewerb um Fachkräfte?
Ja, es gibt mehrere Wege, aber ich kann einfach mal einen zum Besten geben an der Stelle. Und das ist, wenn man sich mal anschaut, wo Mitarbeiter in den letzten Jahren herkamen versus in was man Zeit und Geld investiert hat, dann stellen viele Kanzleientscheider fest, dass ein signifikanter Anteil derjenigen, die in den letzten Jahren dazugestoßen sind, über Kontakte entstanden sind. Die so und so kannte die so und so oder der kannte den. Und über Zufall hat man gehört, dass jemand gerade sich nach was Neuem umschaut oder hat kommt aus der Elternzeit zurück, fängt demnächst wieder an, aber schaut sich jetzt um. Und was ich damit sagen will, ist, das Netzwerk systematisch zu nutzen, ist in meinen Augen der kurz-, mittel- und langfristige Königsweg. Und das kann beginnen mit einem Programm wie Mitarbeiter gewinnen Mitarbeiter und dann gibt es vielleicht auch eine Prämie dafür. Aber ich behaupte, man kann das noch sehr viel systematischer nutzen und durch eine reine Prämie und wir brauchen Verstärkung, wer kennt denn jemanden, der wechseln will, das nutzt vielleicht 10% des Potenzials.
Alles klar. Super, dann vielen Dank für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Unser nächster Gast, Marc Schmedkamp, ist freier Trainer, Berater und Speaker. Marcs Fokus liegt dabei auf agilen Methoden und Frameworks und der Verbesserung der Meetingkultur. Marc ist außerdem Mitautor des Buchs Agile Meetings und Workshops. Hallo Marc.
Hallo.
Ja, erzähl doch mal, was reizt dich am Thema Meetingkultur und wie bist du dazu gekommen?
Ach, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe doch viele Jahre meines Lebens für große Konzerne gearbeitet und war immer selbst der Teilnehmer in Meetings und ich empfand auch schon damals in meiner Welt im Konzernleben, ich fand Meetings für mich eine echte Qual. Ich bin so eine typische Vertriebsrampensau gewesen. Gott sei Dank bin ich das nicht mehr heute. Aber damals war das für mich so eine Zeit, in der konnte ich kein Geld verdienen. Ja, also normalerweise war ich ja derjenige, der draußen an der Front war, der hat geguckt, dass er die Kunden an Land zieht und wenn ich in einem Meeting sitzen musste, war es für mich eine Qual. Und dann war das auch noch dazu so eine Kultur bei uns im Unternehmen, dass du die neuesten Informationen, die damals, Achtung, noch per Fax kamen, dass du die nochmal im Meeting vorgelesen bekommst. Und ich war so jemand, weil ich ja genau wissen wollte, was passiert gerade auf dem Markt und was passiert im Unternehmen, welche neuen Produkte kann ich an den Mann bringen. Ich war dann derjenige, der hat als erstes am Fax gestanden, wenn das kam und hat sich das selber durchgelesen. Und dann musste ich mir diesen Kram nochmal anhören. Und das in einem Tempo, wo ich halt einfach selber wesentlich schneller lesen konnte. Und da war für mich irgendwann die Entscheidung, ohnehin raus aus diesen Konzernstrukturen hin zu Menschen entwickeln und es lag auf der Hand. Also gucke einfach, dass du Meetings auch ein bisschen besser in den Griff kriegst.
Ja, ich glaube, heute haben die E-Mails das Fax einfach abgelöst. Ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert.
Ja, die Situation ist immer noch so. Ja.
Ich glaube, es hat sich einiges verändert, weil gegenüber dem Fax, beim Fax waren wir noch sparsam.
Ja.
E-Mail schicken wir ja alle 3 Minuten eine, wenn das reicht.
Und Teams dann jetzt nochmal, hat zu meinem Empfinden nochmal eine Stufe drauf. Ne? Da ist so schnell eine Nachricht geschrieben in den ganzen Apps, die man mittlerweile hat. Painpoints hatten wir heute schon in einem anderen Zusammenhang. Du hast auch über Schmerzpunkte in Unternehmen gesprochen, bezogen auf Meetingkultur. Wo liegen denn so die Schmerzpunkte? Ich glaube, du hattest so 6, 7 verschiedene Punkte aufgezeigt.
Also mit einer für mich der größten Schmerzpunkte, die ich immer wieder höre in den Unternehmen, ist, dass einfach viel zu viele Meetings veranstaltet werden. Ich habe vor ein paar Jahren mal ein Unternehmen begleitet, bei denen ich die Meetingkultur der Führungskräfte angeschaut habe und die waren sage und schreibe 30 Stunden in der Woche im Meeting und haben sich aber auf der anderen Seite gewundert, warum sie ihre Teams nicht geführt bekommen. Das liegt auf der Hand. Also wenn ich von 38 Stunden Arbeitszeit nur 8 Stunden bei meinen Mitarbeitern bin und ansonsten in Meetings sitze und dabei nichts passiert, dann kann ich keine Mitarbeiter führen. Das ist für mich ein ganz großer Schmerzpunkt und das, was ich noch aus meiner Welt von früher kannte, also Informationen wurden nochmal und nochmal und nochmal vorgelesen. Das ist ein großer Painpoint in Organisationen, dass immer noch so eine Kultur existiert. Wir müssen das ja unseren Mitarbeitenden erklären, was da drin stand. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn ich einen halbwegs intelligenten Mitarbeiter habe, dass er das selber lesen kann und dass er es auch begreift. Dafür muss ich es ihm nicht nochmal vorlesen. Zeitverschwendung. Innerhalb des Meetings gibt es halt die typischen Pains. Entweder du hast Menschen dabei, die dann doch lieber ihre E-Mails beantworten oder Minesweeper auf dem Handy spielen. Du hast diese Rampensäue, die einfach sich in den Vordergrund drängen, wahnsinnig viel reden, die anderen nicht zu Wort kommen lassen und dann eben auf der anderen Seite diejenigen, die eher zurückhaltend sind und sich gar nicht äußern und deren Meinung nicht gehört wird und die nicht zählt. Das sind so für mich die wichtigsten.
Sag mal, fehlende Beteiligung, das kennen wir ja auch. Da würde ich nochmal nachhaken. Hast du da einen Tipp? Also wie kriegt man die Leute dazu, gerade auch bei Online-Meetings, wie du gerade die Beispiele, die du hattest, dass man sich da mehr beteiligt? Hast du da mal einen Top-Tipp, sag ich mal?
Also eine der wichtigsten Methoden für mich ist immer, alles, was gesagt werden kann, kann auch aufgeschrieben werden. Warum? Es zwingt mich dazu, meine Meinung zu äußern. Also ich komme eigentlich gar nicht drum herum, wenn ich als Moderator die ganze Gruppe auffordere, schreibt doch eure Gedanken bitte mal auf ein Whiteboard und jeder schreibt was drauf, habe ich schon mal den ersten Schritt dahin getan, dass sich alle beteiligen. Und was ich dann noch zusätzlich mache, ich arbeite wahnsinnig gerne mit so kleinen Meetingrollen. Ich finde die super hilfreich. Also ich übernehme nicht die komplette Verantwortung für die Veranstaltung, sondern ich gebe die Verantwortung weiter.
Ja, das wäre auch noch eine Nachfrage gewesen. Du hattest, glaube ich, drei Meetingrollen definiert. So ein Timekeeper hattest du es, glaube ich, genannt.
Genau, ich habe einen Timekeeper oder einen Zeitwächter, der so ein bisschen auf die Uhr guckt oder die. Ich nutze gerne einen Fokusbeschleuniger, der oder die so ein bisschen darauf achtet, dass wir wirklich im Thema bleiben. Also was in der Agenda steht, das soll auch gemacht werden und nicht wieder abdriften. Ich habe gerne einen Prinzipienwächter dabei. Das ist eine Persona, die wirklich auf die Regeln im Meeting achtet und sehr, sehr konsequent auch durchsetzt. Dass wenn wir als Regel festgehalten haben, wir lassen den anderen ausreden, dann lassen wir auch den anderen ausreden. Das mache nicht ich als Moderator, sondern das macht die Rolle und kümmert sich darum, dass das eingehalten wird. Es kommt ein bisschen auf Setting an. Also ich habe bis zu 15 verschiedene Rollen dabei, je nachdem, um was es geht.
Okay, das sind dann teilweise ja schon dann sehr große Meetings auch. Und ist deine, also klappt das denn gut? Ist es wirklich so, dass der Timekeeper sich seiner Rolle dann immer bewusst ist und auch sagt, so jetzt, also ist deine Erfahrung schon, dass es sehr ernst genommen wird oder ist es auch schwankend?
Es ist eine Lernkurve.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Es muss sich entwickeln. Ja. Es geht nicht beim ersten Mal.
Ja, weil ich stelle es mir auch erstmal schwierig vor, wenn man in einem Meeting sitzt und dann unterbricht einer und ich bin jetzt derjenige, der die Prinzipien bewachen soll und dann sagt, Moment, der wollte noch was sagen. Also es ist ja auch erstmal so eine Konfrontation, die dann entsteht, oder?
Ist aber teilweise ein bisschen leichter, wenn es im Kollegenkreis passiert, als wenn es von oben herab vom Moderator gemacht wird. Also es wird wesentlich leichter angenommen, wenn mein Kollege mir sagt, warte mal, wir hatten doch eben gesagt, dass wir den anderen ausreden lassen, als wenn ich als Moderator da stehe und sage, ich so mit dem Hämmerchen auf den Tisch haue und sage, Leute, ausreden war doch gesagt. Das nehmen die anders wahr.
Mhm. Eine Frage habe ich noch zu einer Aussage von dir, Meetings sind ein Geschenk. Das würde jetzt vielleicht nicht jeder direkt so unterschreiben, aber wie kommt man denn dahin zu sagen, dass diese Meetings, die ich in meiner Woche habe, sind ein Geschenk? Also was macht sie zu einem Geschenk?
Also für mich ist das per se erstmal eine Grundhaltung. Also sowieso von vornherein. Also ich sollte als Moderator immer die Grundhaltung haben, ich mache meinen Teilnehmern ein Geschenk und ich sorge dafür, dass Meetings spannend, interessant, abwechslungsreich und interaktiv sind. Wenn ich in der Moderation diese Haltung von vornherein nicht habe, dann kann ich auch davon ausgehen, dass meine Teilnehmer das nicht als Geschenk empfinden. Also ich sollte immer versuchen, jedes Meeting muss anders sein. Also so diese 0815 Retorten-Meetings, die bringen überhaupt nichts. Und wenn ich mich schon auf die Rolle des Moderators einlasse, dann sollte ich auch einen Werkzeugkoffer dabei haben, um so abwechslungsreich wie möglich zu sein. Und immer von allen irgendwo den nächsten Schritt, ich sage nicht einfordern, das wäre falsch, aber erwarten, dass der nächste Schritt gemacht wird. Weil wenn die selbst aus ihrer eigenen Motivation raus entscheiden, empfinden sie das auch als Geschenk. Wenn ich was vorgebe, wird es nicht so sein.
Okay, einen Punkt hätte ich auch noch. Und zwar einer deiner Tipps war, dass man auch gucken sollte, wen man einlädt oder ob die Leute überhaupt alle teilnehmen müssen, die man so generell, also über so einen Verteiler zum Beispiel nicht zu gehen, macht alles Sinn. Aber da hattest du zwei Sachen noch gesagt. Einmal, dass es eventuell eine freiwillige Teilnahme geben könnte oder auch, was ich auch gut fand, das passt so ein bisschen dazu, Gesetz der Füße, dass man eben auch gehen kann, wenn man merkt, ach, das ist doch nichts für mich. Ich habe mich zwar freiwillig mal gemeldet, aber ich gehe wieder raus. Funktioniert das in der Praxis? Weil ich mir manchmal denke, wenn ich ein Meeting habe und ich lade gezielt Leute ein und sagen wir mal, ich nehme jetzt irgendwen, ich brauche jemanden aus Marketing. So, und die Person, die aber dabei, meiner Meinung dabei sein müsste, sagt einfach, du, für Marketing ist es uninteressant und ich sehe das aber anders. Also, dass ich, weil ich da eine Marketing-Meinung brauche, weißt du? Klappt das denn?
Na gut, wer hält dich denn davon ab, dann derjenigen oder demjenigen zu sagen, du, ich brauche aber gleich nochmal eine Meinung von dir, auch wenn der Anteil, über den wir jetzt reden, für dich nicht relevant ist. Aber laut meiner Agenda, lass mal auf die Uhr gucken, ich glaube in 20 Minuten habe ich einen Timeslot, wo ich ganz gerne mit dir darüber sprechen möchte. Dann habe ich ja eine Basis geschaffen und das ist das, was ich sage, wenn ich sage, ein Meeting muss immer eine Agenda haben. Also solche Beiträge, die ich brauche, die habe ich vorher eingetaktet. Also ich schicke zum Beispiel eine Meeting-Einladung mit einem klaren Zeitplan. Sage ich, um 10 Uhr fangen wir an, von 10 bis 10.10 Uhr reden wir darüber. Ich weiß, ich mag keine Struktur, aber in manchen Fällen ist es sinnvoll. Und dann vergebe ich Timeslots. Ich sage zum Beispiel deiner Marketing-Mitarbeiterin, von 10.20 Uhr bis 10.30 Uhr ist deine Meinung gefragt. Und dann darf die auch nur von 10.20 Uhr bis 10.30 Uhr kommen.
Okay.
Also das macht auch wiederum einen Unterschied. Die muss nicht die 3 Stunden dabei sitzen, sondern die kommt nur die 10 Minuten dazu. Und sie weiß, sie kann sich drauf verlassen. Um 10.20 Uhr ist sie dran. 10.21 Uhr, ja, okay. Aber in der Regel passt das.
Ja, okay. Ja, das war's von meiner Seite. Dann wären wir durch. Marc, vielen Dank für deine Zeit nochmal.
Ja, furchtbar gerne, klar.
Ja, damit wären wir auch in diesem Jahr am Ende unserer Spezialsendung vom Steuerberaterforum angelangt. Ja, und es hat wie immer eigentlich viel Spaß gemacht, mit euch mal wieder on Tour zu sein. Ist ja immer was anderes als bei uns im Studio. Und wir hatten ja auch wieder wirklich interessante Gäste dabei, oder? Wie hat es euch gefallen?
Sehr gut. Also ich fand vor allem das Moderationsteam sehr cool. Das war mal was anderes als in den vergangenen Jahren. Antje und Olli fand ich sehr gut. Essen war wie immer gut. Ich fand auch die Vorträge sehr gut. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, auch wenn man jetzt kein Steuerberater ist, man nimmt trotzdem was mit, auch für seinen Arbeitsalltag. Also ich finde, das ist wirklich, die Themen sind so gut gesetzt und die Speaker so gut ausgewählt, dass man da gute Impulse mitnehmen kann.
Ich fand das Generationenthema total spannend. Und jetzt nochmal zum Schluss Marc, der was zum Thema Meetingkultur gesagt hat, da fühlt man sich ja auch so ein bisschen ertappt und sieht sich manchmal auch in Meetings sitzen, wo man denkt, naja, jetzt würde ich gerne irgendwie was anderes machen und muss ich denn jetzt wirklich die ganze Zeit dabei sein? Schon sehr spannend, war echt wirklich gut.
Ja, wir hoffen, ihr da draußen hattet ebenso viel Spaß wie wir. Danke euch fürs Zuhören und wie immer gilt, wir freuen uns über ein paar Sterne im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wo auch immer ihr uns hört. Ebenso natürlich über Kommentare aller Art oder schreibt uns einfach an podcast@nwb.de. Ja, damit sind wir für heute durch. Macht's gut, bleibt gesund und schaut zusammen aus Konstanz.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.